Stiller Ozean, Pazifik. So nannte Magellan bei seiner Weltumsegelung dieses Meer, weil Magellan im Jahr 1521 zufällig gutes Wetter erwischt hatte. Zu anderen Zeiten können im Pazifik einige der heftigsten Stürme toben, die gefürchteten Taifune.
Am Namen Stiller Ozean lässt sich nichts mehr ändern. Doch sein Name wird der Leistung jener frühen Seefahrer nicht gerecht, die ihn bewältigt haben.
Frühe Seefahrer. Das waren dort aber keineswegs die Europäer, sondern die Polynesier. Die Polynesier leben in einem Wassergebiet so groß, dass man alle Kontinente der Erde darin versenken könnte und es wäre noch Wasserfläche übrig.
Kai Rademacher ist geschäftsführender Redakteur der Zeitschrift GeoEpoche in Hamburg. Ihn hat schon immer fasziniert, wie die polynesischen Seefahrer die rund 10.000 Inseln des Pazifiks besiedelt haben.
Auf den ersten polynesischen Inseln ist man angekommen mit Auslegerkanus. Das ist eine sehr alte Technik. Man baut einen kleinen Ausleger, um eigentlich den aus einem Einbaum entwickelten Kanu, um das zu stabilisieren. Irgendwann baut ein namenloses Genie ein Katamaran daraus. Das heißt, ich habe zwei gleiche Rümpfe, verbinde die mit einer Art Plattform, baue ein Segel drauf oder baue zwei Segel drauf in den meisten Fällen. Die beiden Rümpfe bei den Polynesiern waren irgendwann V-förmig zugeschnitten. Und in dem Augenblick habe ich die Möglichkeit, weil ich Wasserwiderstand habe, am Wind zu segeln. Das heißt, ich kann ja natürlich nicht genau gegen den Wind segeln, das kann auch heute kein modernes Segelboot. Aber ich kann in einem bestimmten Winkel, und bei den Polynesiern waren es ungefähr 50 Grad, zur Windrichtung segeln. Das heißt, ich kann gegen den Wind kreuzen, also im Zickzack gegen die Windrichtung ankommen. Dann bin ich nicht besonders schnell, aber es geht eben.
Gegen den Wind zu kreuzen, das war die entscheidende Segeltechnik bei der Besiedlung des Pazifiks. Denn im Pazifik weht der wichtigste Wind, der Passatwind, aus Osten, also von Amerika her. Man könnte also vermuten, dass der Pazifik von Amerika her besiedelt wurde. Aber es war genau umgekehrt. Die Polynesier kamen aus dem Westen, ursprünglich aus Taiwan. Und um den Pazifik zu besiedeln, mussten sie gegen die Hauptwindrichtung segeln.
Das hatte aber auch einen Vorteil. Wenn ein Steuermann kein Land fand, dann konnte er sich einfach dahin zurücktreiben lassen, woher er gekommen war. Wer gegen den Wind kreuzt, segelt sozusagen mit einem Rettungsnetz. So haben die Polynesier in den vergangenen 3500 Jahren die Inseln des Pazifiks besiedelt.
Wie aber findet ein Steuermann Land in der Wasserwüste eines Ozeans? Wenn er auf einem Segelboot steht, kann er 15, vielleicht 16 Kilometer weit schauen. Und die Inseln des Pazifiks sind, mit wenigen Ausnahmen, flach wie Pfannkuchen, weil sie aus ehemaligen Korallenriffen bestehen.
Man muss auf die Dünung achten, sagt Kai Rademacher.
Wenn man zum Beispiel in Tonga ist und guckt sich das einfach an der Küste an, ich habe eine Grunddünung, ich schätze, unter ganz normalen Bedingungen immer 2 Meter. Das ist eine ganz majestätische Dünung, über tausende Kilometer aufgebaut, weil zwischen Tonga und Südamerika, sehr vereinfacht gesprochen, so gut wie nichts anderes ist als Ozean. Das heißt, ich habe eine majestätische, sehr große, sehr lange Dünung, die sich über große Distanzen aufbaut.
Dünung. So heißen die Wellen, die entstanden sind, weil irgendwo anders ein Wind geweht hat. Und da der Passatwind fast immer weht, ist im Pazifik auch fast immer eine Grunddünung vorhanden.
Stoßen die Wellen der Dünung auf Inseln, dann werden sie entweder an den Inseln reflektiert oder sie laufen zwischen den Inseln hindurch und dahinter bildet sich ein Interferenzmuster. Seefahrer sprechen von Kreuzseen.
Was sicher ist, ist, sie haben den Ozean gelesen, wie andere Leute eine Landkarte lesen. Das heißt, sie konnten die Wellen lesen zum Beispiel. Sie haben aus den verschiedenen Wellenmustern erkannt, wo ist das Grundmuster, also wo kommen die Passatwellen her, die vom Passat beeinflussten Wellen, das heißt, wo ist Osten. Dann konnten sie lesen, wenn es Inseln gibt, Korallenriffe, also irgendwelche anderen Störungen in diesen ganz gerade heranrollenden Wellen, dann gibt es Reflexionen oder es gibt Kreuzseen, wenn sich zwei verschiedene Wellen überschneiden. Und auch die kann man mit sehr viel Übung und Erfahrung irgendwann lesen. Und aus dieser Richtung, dieser Wellen, kann man erschließen, wo in welche Richtung muss lang sein.
Zusätzlich kann der Steuermann die Wolken beobachten. In der Zone des Passatwinds kommt es häufig zu Cumuluswolken. Das sind die Haufenwolken, die bei uns als Schönwetterwolken gelten.
Kommen die über Land, über diese kleinen Landflächen, bedeutet das, sie erreichen Zonen, die etwas stärker erhitzt sind als das Meer, das sie umgibt. Das Land heizt sich einfach mehr auf unter der tropischen Sonne. Dann kann es zumindest für einen Beobachter so aussehen, als würden Wolken dort hängen bleiben durch die heiße aufsteigende Luft. Und sie haben da eine bestimmte V-Form. Oder aber über diesen Landflächen, wenn die Landflächen groß genug sind, entstehen überhaupt erst Wolken durch Kondensationseffekte, weil die heiße Luft aufsteigt, dann kondensiert, dann gibt es Wolken. Das heißt, ich habe bestimmte Wolkenmuster, die aussehen wie zwei zusammengezogene Augenbrauen oder ein auf die Spitze gestelltes Dreieck, genau über einer Insel. Und diese Wolken sehe ich auf viel größerer Entfernung. Das heißt, ich bin dann plötzlich in der Lage, vielleicht auf 40, 50 Kilometer unter optimalen Bedingungen so eine Wolke zu erkennen, obwohl ich das Eiland darunter überhaupt nicht sehen kann.
Eine Wolke in Form eines Dreiecks weist also mit der Spitze auf die darunterliegende Insel hin.
Das sind einige der Naturphänomene, mit denen die polynesischen Seefahrer in der Wasserwüste des Pazifiks die Inseln aufgespürt haben. Und sie hatten bestimmt noch mehr auf Lager, denn die Leute, die die Richtung vorgaben, hießen Wasseresser. Sie prüften also auch Geschmack und Temperatur des Wassers, erzählt Kai Rademacher.
Man kann sicherlich sagen, sie waren die größten Seefahrer aller Zeiten, weil sie mit einer sehr einfachen Technik einen gigantischen Raum besiedelt haben. Sie haben gleichzeitig die winzigsten Eilande gefunden. Das hätte wohl kaum einer sonst geschafft. Selbst im 18., 19. Jahrhundert hat man immer wieder Inseln, die dann ein Europäer schon mal angesteuert hat, die er kartografiert hat, dann irgendwie Jahrzehnte, manchmal irgendwie ein Jahrhundert lang nicht mehr gefunden, weil es nicht genau genug war und kein Mensch hat sie wiederentdeckt. Also es ist schon eine ganz erstaunliche Leistung.
Als die Europäer im Pazifik ankamen, war praktisch jede Insel besiedelt, die für menschliches Leben geeignet war. Die Europäer stießen allerdings auf eine Seefahrerkultur im Niedergang. Auf Tahiti zum Beispiel konnte sich keiner mehr erinnern, dass einst von hier aus Hawaii besiedelt worden war. Das haben erst Archäologen rekonstruiert.
Erst seit etwa 20 Jahren besinnen sich junge Polynesier wieder auf das Erbe ihrer Vorfahren. Sie haben die alten Segel- und Navigationstechniken wiederentdeckt und ihre Katamarane durchpflügen wieder die pazifische Inselwelt, hinauf bis nach Hawaii und hinunter bis nach Neuseeland. Sicherheitshalber nehmen sie heute aber einen GPS-Empfänger mit.
Navigare necesse est. Vivere non est necesse.
Seefahrt ist notwendig, zu leben nicht. So hieß es bei den Römern.
Auch die Völker des Mittelmeerraums waren von der Seefahrt abhängig. Umso erstaunlicher ist, dass die Historiker lange Zeit keinen besonders guten Eindruck vom seefahrerischen Können der antiken Völker rund ums Mittelmeer hatten, erinnert sich der US-Amerikaner Ralph Peterson. Er ist Gastprofessor für nautische Archäologie an der Universität Marburg.
When I first started graduate school in the 1980s, that was the prevailing thought, that people were coastal sailors.
Als ich für meinen Magister in den 1980er Jahren studiert habe, war die herrschende Meinung, dass die Leute Küstensegler waren. Sie hätten nur bei schönem Wetter im Sommer gesegelt und nicht bei Nacht. Dieses Bild hat sich in den vergangenen 20 Jahren komplett verändert. Die Quellen waren die ganze Zeit da, wir haben sie nur nicht gesehen. Homers Odyssee stammt zum Beispiel aus dem 8. Jahrhundert vor Christus. Er erzählt, dass Odysseus von Phönizien in der Levante an Zypern vorbeisegelte, dann die Südküste von Kreta entlang, bevor er nach Libyen in Nordafrika abbog. Das ist ganz klar eine Seefahrt auf hoher See, irgendwann in der sehr frühen Eisenzeit oder späten Bronzezeit.
So that's clearly an open sea voyage, sometime in the very early Iron Age or maybe memories of Bronze Age seafaring.
Die Seefahrt im Mittelmeerraum muss eine Tradition haben, die nach Jahrzehntausenden zählt. Jedenfalls ist Kreta bereits in der Steinzeit besiedelt worden. Und Kreta war, solange es Menschen gibt, nie über eine Landbrücke mit dem Festland verbunden. Aber die ersten Kreter sind wohl gepaddelt oder haben sich treiben lassen. Wir wissen es nicht. Eine Technik haben die antiken Seefahrer anscheinend aber nie gemeistert, gegen den Wind zu kreuzen. Deswegen waren sie extrem von der Kenntnis der örtlichen Winde abhängig.
Die Griechen kannten 8 Winde und teilten die Winde in einer Windrose auf, dem Kompass vergleichbar, in Norden, Osten, Süden und den Richtungen dazwischen. Zum Beispiel gab es einen feuchten Wind aus Westen, einen kalten Wind aus Norden, einen heißen, trockenen Wind aus dem Süden. Und in der Levante, im heutigen Gebiet von Israel, Syrien und Jordanien, gibt es den Khamsin, der aus Osten aufs Mittelmeer bläst.
Die Winde haben Namen. Aus der Sahara kommt der heiße, trockene Scirocco. Der eisige Bora trifft aus Nordosten auf die Adria. Der ebenfalls oft kühle Mistral weht im Golf von Lyon vom Atlantik kommend ins Mittelmeer hinein. Auf alten Seekarten sieht man diese Winde noch dargestellt. Vom Kartenrand blasen sie aufs Meer.
Das sind die Verhältnisse, wie sie im Sommer herrschen. Im Winter toben auch im Mittelmeer die Winterstürme, weswegen Historiker lange Zeit dachten, dass im Winter die Schiffe gut verteut in den Häfen lagen. Doch auch in diesem Punkt hätten er und seine Kollegen sich getäuscht, sagt Ralph Peterson.
Traditionally we thought the summer season from May into September was the main part.
Wir dachten immer, die Hauptreisesaison im Mittelmeer sei die Zeit von Mai bis September gewesen. Und im Winter war nichts los. Jetzt sehen wir, dass auch das nicht stimmt. Thukydides erwähnt, dass Flotten von Kriegsschiffen routinemäßig im Winter unterwegs waren. Und auch Piraten gab es das ganze Jahr hindurch. In der Ägäis ist das beste Wetter natürlich im Sommer. Vor Libanon und Israel scheint die beste Segelsaison jedoch von September bis Dezember zu gehen.
In Lebanon and in Israel the best sailing season seems to be from September to December.
Das erklärt vielleicht den Schiffbruch des Apostel Paulus, von dem das Neue Testament berichtet. In der Apostelgeschichte erzählt dort Lukas, wie Paulus als Gefangener nach Rom gebracht werden sollte.
Paulus und seine Mitgefangenen wurden in Caesarea im Norden des heutigen Israel auf ein Schiff gebracht. Der Kapitän wollte die Küste von Kleinasien entlang segeln, doch er war spät im Jahr unterwegs und zudem standen die Winde ungünstig. Zuletzt landete das Schiff in einem Hafen von Kreta, der zum Überwintern aber ungeeignet war. Kapitän und Steuermann entschlossen sich deswegen zur Weiterfahrt.
Als leichter Südwind aufkam, meinten sie, ihr Vorhaben sei schon geglückt. Sie lichteten den Anker und fuhren dicht an Kreta entlang. Doch kurz darauf brach von der Insel her ein Orkan los, Eurakilon genannt. Das Schiff wurde mitgerissen, und weil es nicht mehr gegen den Wind gedreht werden konnte, gaben wir auf und ließen uns treiben. Während wir unter einer kleinen Insel namens Kauda hinfuhren, konnten wir das Beiboot nur mit Mühe in die Gewalt bekommen. Die Matrosen hoben es hoch, dann sicherten sie das Schiff, indem sie Taue darum herumspannten. Weil sie fürchteten, in die Syrte zu geraten, ließen sie den Treibanker hinab und trieben dahin. Da wir vom Sturm hart bedrängt wurden, erleichterten sie am nächsten Tag das Schiff, und am dritten Tag warfen sie eigenhändig die Schiffsausrüstung über Bord. Mehrere Tage hindurch zeigten sich weder Sonne noch Sterne, und der heftige Sturm hielt an. Schließlich schwand uns alle Hoffnung auf Rettung.
An Bord drängten sich 276 Menschen, denen nach Auskunft der Apostelgeschichte der Appetit vergangen war.
Als wir schon die 14. Nacht auf der Adria trieben, merkten die Matrosen um Mitternacht, dass sich ihnen Land näherte. Sie warfen das Lot hinab und maßen 20 Faden. Kurz danach loteten sie nochmals und maßen 15 Faden. Aus Furcht, wir könnten auf Klippen laufen, warfen sie vom Heck aus 4 Anker und wünschten den Tag herbei. Als aber die Matrosen unter dem Vorwand, sie wollten vom Bug aus Anker werfen, vom Schiff zu fliehen versuchten und das Beiboot ins Meer hinunterließen, sagte Paulus zum Hauptmann und zu den Soldaten, »Wenn sie nicht auf dem Schiff bleiben, könnt ihr nicht gerettet werden.« Da kappten die Soldaten die Taue des Beibootes und ließen es forttreiben.
Als der Tag dämmerte, entdeckten die Matrosen eine Bucht mit flachem Strand. Sie machten die Anker los und ließen sie im Meer zurück. Dann hissten sie das Vorsegel und hielten auf den Strand zu. Das Schiff lief jedoch auf einer Sandbank auf und begann in der Brandung auseinanderzubrechen. Alle konnten sich jedoch an Land retten.
Die Schiffbrüchigen waren in Malta gelandet, wo sie freundlich aufgenommen wurden. In der Antike konnte eine Seereise nach Rom also auch ungewollt in Malta enden. Aber immerhin waren Lukas, Paulus und die anderen Schiffsinsassen mit dem Leben davongekommen. Wäre Paulus damals ertrunken, wäre das Christentum heute wahrscheinlich nur Spezialisten für die vielen jüdischen Sekten im damaligen Israel noch ein Begriff.
Schiffsarchäologen wie Ralph Peterson sind aus der Römerzeit über 100 Schiffswracks bekannt. Er selbst war vor dem türkischen Uluburun an der Bergung eines Wracks aus dem 14. Jahrhundert vor Christus beteiligt. Was meint er? War das Wetter die Hauptursache, warum in der Antike Schiffe untergingen?
Schwer zu sagen, ein Schiff kann auf so viele Weisen Schiffbruch erleiden. Ein Steuermann kann an der Ruderpinne einschlafen oder plötzlich kommt ein unerwarteter Wind auf. Nehmen Sie das Schiffswrack aus der Bronzezeit, den Uluburun aus dem 14. Jahrhundert vor Christus. Wir glauben, dass es plötzlich von einem seitlichen Windstoß auf die Felsen geworfen wurde und unterging. Wir haben jahrelang auf diesem Kap gelebt und dabei das Wetter beobachtet. Dort kann der Wind plötzlich drehen und aufs Land wehen, und das bedeutet das Ende für ein Segelschiff, das sich zu nahe an der Küste befindet.
Meistens sei es eine Kombination von menschlichem Versagen und Wetter gewesen, die ein Schiff untergehen ließ, vermutet Ralph Peterson.
Ich weiß noch, wie wir in Biscarlo waren, im Golf von Biscarlo. Zuerst, da tanzte der Himmel rum, die Sterne tanzten, der Mond tanzte. In Wirklichkeit war es natürlich anders. Wir tanzten, ne? Aber wenn man nach oben guckt, dann sah es aus, als wenn die Sterne alles tanzen. Ich denke, mein Gott, wenn da bloß alles auffällt, dass wieder alles ruhig am Himmel ist. Ne?
Die Geschichte der Segelschifffahrt reicht bis weit ins 20. Jahrhundert hinein. Und so kommt es, dass noch 1953 ein Reporter des Hessischen Rundfunks einen Segelmacher interviewen konnte, der sein Geld auf einem Segelschiff verdiente.
In den 1950er Jahren waren die Passagierschiffe bereits Dampfer. Aber in der Frachtschifffahrt waren immer noch Segelschiffe unterwegs. Und ein Segelschiffkapitän wie Helmut Grube fand das auch ganz in Ordnung.
Auf der anderen Seite sehe ich keinen vernünftigen Grund, warum man nicht ein Segelschiff beschäftigen sollte, in Fahrten, wo es also auch noch sein Geld verdienen kann. Ich denke zum Beispiel an die Getreidefahrten von Australien. Und es besteht nach meiner Überzeugung kein vernünftiger Grund, dass man Getreide mit 16 Meilen über See fährt, um es hier ein Dreivierteljahr auf den Speicher zu legen. Wenn wir es mit auf dem Segelschiff ebenso billig oder sogar billiger mit 9 Meilen hinfahren und es liegt eben nicht 9 Monate auf dem Speicher, sondern nur 6.
Segeln wir also einmal in Gedanken zum Indischen Ozean, nach Australien oder zu den Gewürzinseln. Als Laie könnte man sich denken, man fährt an Portugal vorbei und hält dann einfach nach Süden, entlang der afrikanischen Küste. So einfach ist das aber nicht. Ein Segelschiff benötigt schließlich Wind zum Vorwärtskommen.
Die Gegend der Welt, die von der Sonne besonders stark beschienen wird, ist der Äquator. Dort steigt die Luft auf und deswegen herrscht dort oft Windstille. Dieser Gürtel der Windstille zieht sich fast um die gesamte Erde, erläutert Ursula Feldkamp vom Deutschen Schifffahrtsmuseum in Bremerhaven.
Die sogenannten Kalmen wurden früher unter den Seefahrern auch als Rossbreiten bezeichnet, weil auf den Reisen nach Australien dann oftmals bei Windstille, wenn die zu lange andauerte, dann mussten die Pferde, die eigentlich als Ladung nach Australien sollten, die mussten über Bord geworfen werden, damit die Mannschaft überhaupt diese Reise überleben konnte, weil nicht genügend Wasser an Bord war.
Der Niederländer Art Jonkers arbeitet an der Universität Liverpool. Er hat hunderte von Logbüchern aus dem 17. und 18. Jahrhundert ausgewertet. Im gesamten Atlantik gab es nur eine Stelle, an der ein Segelschiff den Äquator passieren konnte, erzählt er.
Eine sehr wichtige Stelle lag im Atlantik. Sehr früh auf der Reise nach Ostindien musste man im Atlantik auf Südfahrt einen bestimmten Ort passieren. Das war wie ein Korridor. Die Niederländer nannten ihn die Wagenspur. Und dieser Korridor wurde von den vorherrschenden Winden und Strömungen bestimmt. Wenn man zu nah bei Afrika segelte, geriet man in die Kalmen, wo kaum Wind wehte und wenn, dann sehr wechselhaft. Man war an der afrikanischen Küste gefangen und es war nur schwer möglich, wieder loszukommen und die Küste hinunter zu segeln. Wenn man zu weit westlich hielt, dann verschlug es einen nach Brasilien und die wilde Küste. Dann musste man den ganzen Weg zu den Azoren wieder hinauffahren, um nochmal die Durchfahrt am richtigen Punkt zu versuchen.
Im Südatlantik kann man dann nach Osten segeln, am afrikanischen Kap der Guten Hoffnung vorbei, Richtung Australien oder zu den Gewürzinseln. Oder man wendet sich nach Westen, ums südamerikanische Kap Horn herum.
Die Gewässer südlich von Kap Horn oder dem Kap der Guten Hoffnung liegen so weit im Süden, dass man in die Westwindzone gerät. Hier weht ständig ein Wind aus Westen. Und genau das ist das Problem, sagt Ursula Feldkamp, wenn man ums Kap Horn herum will.
Ja, also die Schwierigkeit besteht für die Europäer natürlich darin, also wenn sie von hier zur Westküste Südamerikas wollen, dann müssen sie um Kap Horn in Ost-West-Richtung. Das heißt, sie müssen gegen den Wind ankreuzen. Und der Wind vor Kap Horn ist oftmals halt so heftig, dass man eigentlich nur noch unter ganz wenigen Segeln, also unter Sturmbesegelung, gegen den Sturm ankreuzen kann. Es ging immer auf Leben und Tod auf jeder Reise. Und das war jedem Seemann, der mitgefahren ist, vollkommen klar.
Bei Kap Horn, wo die kalten und warmen Luft- und Wassermassen von Atlantik und Pazifik aufeinanderstoßen, entstehen die gewaltigsten Stürme der Erde. Außerdem brechen immer wieder Kaltfronten aus der Antarktis ein. Das Ergebnis sind Orkane mit bis zu 200 Stundenkilometern, Schneefall, Hagelschauer oder auch undurchdringlicher Nebel.
Mehr als ein Schiff gab nach wochenlangem Kampf gegen die Weststürme auf, drehte nach Osten und fuhr um die gesamte Erde herum zur amerikanischen Westküste.
Doch in Schwierigkeiten konnte ein Segelschiff an fast jedem Ort der Erde kommen. 1953 interviewte der Reporter des Hessischen Rundfunks auch einige Seekadetten, die auf der Pamir Dienst taten. Sie erzählten ihm von einer schwierigen Situation im Ärmelkanal.
Wir sind bis Dover ungefähr gekommen und da bekamen wir dann Gegenwind, sodass wir nicht weiterkam, und haben vor der Themse Anker geworfen. Und da frischte der Wind dann auf, unser einer Anker ist uns dabei weggebrochen. Und da drohte Gefahr, dass auch der zweite abhaute, und da überlegte sich Kapitän Greif, ob er die Kadetten von Bord geben sollte. Die standen auch schon an Deck angetreten, klar, um in die englischen Rettungsboote, von denen zwei bei uns waren, übergegeben zu werden und von da auf einen englischen Küstendampfer.
Na, das war ihnen wohl doch zweifelsohne nicht recht.
Nee, durchaus nicht.
Nee.
Und da hat er sich aber noch ein bisschen länger überlegt, Gott sei Dank, und dann drehte dann der Wind auf Nord und wir konnten weiter.
Ja.
Nachdem wir unseren zweiten Anker allerdings auch durchbrennen mussten, weil wir den bei dem Wind nie raufgekriegt
durchbrennen
hätten.
Durchbrennen heißt also Kappen nicht wahr? Das ging verloren.
Ja, das war, und da sind wir dann losgesegelt, sind auch prima durch den Kanal gekommen, und dann wurde es besser hinterher.
Fast jeder, der es miterlebt hat, kann sagen, wo er war, als der erste Mensch den Mond betreten hat, als Kennedy erschossen wurde, als die Türme des World Trade Centers zusammenbrachen. Ein solches epochales Ereignis war für die Westdeutschen 1957 auch der Untergang der Pamir.
Wenn die Oberflächentemperatur des Wassers im Atlantik über 26 Grad Celsius steigt, dann können sich Wirbelstürme bilden. Normalerweise ziehen diese Hurricanes von der Westküste Afrikas hinüber zur Karibik und nach Florida. Doch 1957 kehrte sich ein solcher Wirbelsturm mitten auf dem Atlantik um.
Die Pamir hatte in Südamerika Gerste geladen und wollte nach Deutschland zurückkehren. Dass der Hurrikan seinen Weg geändert hatte, davon hatten zahlreiche Schiffe berichtet. Die Nachricht wurde über Funk verbreitet und trotzdem hielt die Pamir mitten in den Hurrikan hinein.
Auf der Pamir ist es ja auch so gewesen, dass es Diskussionen um die Funkstation auf der Pamir gegeben hat. So, war sie nun intakt oder war sie nicht intakt? Was ganz merkwürdig ist, dass also für 2 Tage kein Funk abgehört wurde, offenbar auf der Pamir. Und das ist bis heute ein Rätsel, warum das so war.
Am 21. September 1957 ging die Pamir südwestlich der Azoren im Sturm unter. Von 86 Besatzungsmitgliedern überlebten 6. Es war das Ende der großen Frachtsegler in Deutschland. Ursache? Schlechtes Wetter.